Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Hören Sie heute die dritte von insgesamt 4 Lesungen aus dem Taschenbüchlein von Markus Rudisiele mit dem Titel »Wer war Jesus? Was die Bibel über ihn sagt?« Ja, wer war Jesus? Das ist die zentrale Frage über die Jahrhunderte hinweg bis heute. Der Autor erarbeitet in schlichter Weise den biblischen Befund und entfaltet so ein Bild der Person Jesu, das besonders solchen Menschen, die das biblische Zeugnis ernst nehmen, die Bedeutung dieses von Gott gesandten Retters erschließt. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner. Teil 3, Kapitel 3b, das Zeugnis der Briefe des Neuen Testaments. Nach Epheser 2, Vers 20 ist die Gemeinde Jesu aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Gott hat durch diese Menschen die Grundlage gelegt, auf der wir heute aufbauen müssen. Die Grundlage ist durch die Briefe des Neuen Testaments gelegt und wir sind aufgefordert, unsere Gedanken von diesen Briefen prägen zu lassen. Paulus schreibt in 1. Korinther 3, die Verse 9 bis 11, »Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Jesus Christus ist der Grund, auf den wir aufbauen. In Epheser 2, die Verse 20 bis 22, schreibt Paulus davon, dass Jesus Christus auch der Eckstein ist. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn, und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Petrus, der als Apostel besonders unter den Juden tätig war, wies schon ganz am Anfang seiner Tätigkeit, als er sich vor den Obersten Israels wegen der Heilung eines gelähmten Menschen verantworten musste, in Apostelgeschichte 4, die Verse 8 bis 12, auf diese Wahrheit hin. Da sprach Petrus, erfüllt mit Heiligem Geist, zu ihnen, Oberste des Volkes und Älteste, wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, die Rettung, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 4, schreibt er, »Zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Ist Jesus auch für dich die Kostbarkeit? Ist er der, auf den du dich aufbauen lässt, als Teil des Hauses Gottes? Ist Jesus der, dem du Dank, Ehre und Anbetung darbringst? In Epheser 2, Vers 6 schreibt Paulus, dass Jesus in Gestalt Gottes war, bevor er Mensch wurde, und dass er es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Jesus war in der vorweltlichen Ewigkeit Gott gleich und wurde Mensch. In Hebräer 1, Vers 2 lesen wir, dass Jesus der Sohn Gottes ist, er trägt die ganze Schöpfung durch das Wort seiner Macht. Jesus ist also heute noch genauso mit der Schöpfermacht ausgestattet. Wenn er auf diese Erde wiederkommen wird, werden ihn alle Engel Gottes anbeten. Hebräer 1, Vers 6. In den Versen 7 bis 11 wird er als der Schöpfergott angesprochen, der zur Rechten Gottes des Vaters sitzt. Und von den Engeln zwar spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme. Von dem Sohn aber, dein Thron, Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, und das Zepter der Aufrichtung ist Zepter deines Reiches. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet, und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst. Und sie alle werden veralten wie ein Gewand, und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen, wie ein Gewand, und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe, und deine Jahre werden nicht aufhören. Zu welchem Engel aber hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße? Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer willen, die das Heil erben sollen? Jesus ist unvergleichlich größer als alle Geschöpfe. Er ist der Schöpfergott selbst, der Mensch geworden ist, gekreuzigt wurde, auferstanden ist und nun zur Rechten Gottes des Vaters sitzt und wartet, bis alle seine Feinde zu seinen Füßen liegen. Jesus ist der Mitschöpfer. Johannes schreibt von dem Herrn Jesus in Johannes 1, Vers 10, er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Da kommt der Schöpfer in seine von ihm geschaffene Schöpfung und seine Geschöpfe erkennen ihn nicht. Ja, noch mehr, sie lehnen ihn ab. In Hebräer 1, die Verse 10 bis 12 wird von dem Herrn Jesus gesagt, du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst, und sie alle werden veralten wie ein Gewand, und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen, wie ein Gewand, und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe, und deine Jahre werden nicht aufhören. Jesus Christus wird hier als der Schöpfer angesprochen. Wenn wir in den Schöpfungsbericht hineinschauen, dann können wir ihn dort auch erkennen. So beginnt die Bibel auf dem ersten Blatt gleich im ersten Vers mit der Aussage, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Wer ist dieser Gott, der die Himmel und die Erde schuf? Das Wort, das hier für den Schöpfergott verwendet wird, ist ein Hauptwort in der Mehrzahl. Elohim, die Einzahl wäre Eloha. Man müsste also hier den Schöpfergott eigentlich als Götter bezeichnen, in der Mehrzahl. Aber dann wird dazu ein Verb in der Einzahl verwendet, im Anfang schuf. Rein sprachlich gäbe es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Im Anfang schuf Gott und Gott in der Einzahl oder im Anfang schufen die Götter, beides in der Mehrzahl. Aber weder das eine noch das andere steht da. Im Anfang schuf Gott, Elohim, die Himmel und die Erde. Das ist ungewöhnlich. Dann lesen wir in 1. Mose 1, Vers 2, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Also war auch der Geist Gottes bei der Schöpfung dabei. Dann verstehen wir, dass es in 1. Mose 1, Vers 26 heißt, und Gott, Elohim, Mehrzahl, sprach, Einzahl, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Es heißt nicht etwa, und Gott sprach, lasst mich Menschen machen, in meinem Bild, mir ähnlich, sondern lasst uns Menschen machen, in unserem Bild, uns ähnlich. Das Neue Testament lüftet dieses Geheimnis, indem es uns mitteilt, dass auch Jesus Christus Mitschöpfer war. So sehen wir schon in der Schöpfungsgeschichte den dreieinen Gott. Jesus Christus ist auch Schöpfer. Jesus ist vom selben Wesen wie Gott der Vater. Johannes schreibt in seinem ersten Brief in Kapitel 2, die Verse 22 und 23, »Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Wer den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Hier wird deutlich gemacht, dass der Sohn wirklicher Sohn des Vaters ist und nicht nur diese Bezeichnung trägt und dass der Vater wirklich der Vater des Sohnes ist. Der Sohn trägt das Wesen des Vaters. Wenn der Vater Gott ist, dann ist auch der Sohn Gott. Wenn Gott keinen echten Sohn hat, dann gibt es auch keinen Grund, ihn Vater zu nennen. Dann ist er Gott und Ende. Warum sollte er Vater genannt werden? Das macht die Bibel an vielen Stellen sehr deutlich, gerade auch dadurch, dass sie den Vater als Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus bezeichnet. Er ist Gott und Vater. Er, der Vater, ist Gott seinem Wesen nach. Und so ist auch der Sohn, Jesus Christus, Sohn und Gott seinem Wesen nach. So schreibt Paulus in 2. Korinther 1, Vers 3, Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes. Oder in Römer 15, Vers 6, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Auch der Apostel Petrus schreibt von diesem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 3, Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Der Sohn trägt das Wesen seines Vaters, der seinem Wesen nach Gott ist. Das verstanden die Zeitgenossen Jesu auch so, und der Herr Jesus unternahm gar nichts, um diese Schlussfolgerung zu widerlegen, wie wir das in Johannes 5, Vers 18 schon gesehen haben. Im Gegenteil, er nannte Gott seinen eigenen Vater in einem einzigartigen, persönlichen Sinn und brachte dadurch seine Wesensgleichheit mit Gott zum Ausdruck. Als der Hohepriester ihn bei seinem Verhör vor seiner Kreuzigung fragte, ob er der Christus, der Sohn Gottes sei, antwortete er in Matthäus 26, Vers 64, »Du hast es gesagt, doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels.« Jesus bestätigte seine Sohnschaft und wies auch auf sein Menschsein hin. Jesus Christus, wahrer Mensch und Gott zugleich. Vater und Sohn tragen gleiche göttliche Titel. Beide, Vater und Sohn, sind im Neuen Testament Kyrios, Herr, nachzulesen zum Beispiel in Markus 12, Vers 3. Der Herr sprach zu meinem Herrn. Hier spricht der Kyrios zum Kyrios, der Vater zum Sohn. Beide sind Retter. So lesen wir von dem Vater in Lukas 1, Vers 46 und 47. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist hat gejubelt über Gott meinen Retter. In 1. Timotheus 1, Vers 1, Paulus, Apostel Christi Jesu, nach Befehl Gottes, unseres Retters. In 1. Timotheus 2, 3 und 4, dies ist gut und angenehm vor unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und in Judas, Vers 25, dem alleinigen Gott, unserem Retter, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeiten. Amen. Der Vater ist also der Retter, aber auch der Sohn ist Retter. So lesen wir in Apostelgeschichte 5, Vers 31, diesen Jesus hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Retter erhöht. In 2. Petrus 1, Vers 11, denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. In Titus 2, Vers 13, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Beide sind der Erste und der Letzte. So lesen wir von Gott, dem Vater, in Jesaja 48, Vers 12: Höre auf mich, Jakob und Israel, mein Berufener. Ich bin, der da ist, ich der Erste, ich auch der Letzte. Und von dem Herrn Jesus in Offenbarung 1, Vers 17, auch 2, Vers 8: Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot, und er legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Sie sind beide Alpha und Omega. Auch im Alphabet gibt es nur einen Anfangs- und einen Endbuchstaben. Von Gott, dem Vater, lesen wir in Offenbarung 1, Vers 8: Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist und der da war und der kommt, der Allmächtige. Im gleichen Buch der Bibel in Kapitel 22, Vers 12 und 13 lesen wir von dem Herrn Jesus: Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte. Sie sind beide König der Könige und Herr der Herren. Auch hier gibt es eigentlich nur einen König der Könige und Herr der Herren. So lesen wir in 1. Timotheus 6, Vers 15 von Gott, dem Vater: Die wird zu seiner Zeit der selige und alleinige Machthaber zeigen, der König der Könige und Herr der Herren. Und in Offenbarung 17, Vers 14: Diese werden mit dem Lamm Krieg führen, und das Lamm wird sie überwinden, denn es ist Herr der Herren und König der Könige. Und in Offenbarung 19, Vers 16: Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben: König der Könige und Herr der Herren. Jesus ist der Ich Bin des Alten Testaments. Als Gott Mose beauftragt, sein Volk Israel aus seiner Knechtschaft in Ägypten herauszuführen, da fragt Mose Gott in 2. Mose 3, die Verse 13 bis 15: Wenn ich nun zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch gesandt, und sie mich dann fragen, wie heißt er denn? Was soll ich ihnen sagen? Da sagte Gott zu Mose: Ich bin, der ich bin. Sage den Israeliten, der Ich Bin hat mich zu euch gesandt. Weiter sagte Gott zu Mose: Sage den Israeliten, Jahwe, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für immer. Mit diesem Namen sollen mich auch die kommenden Generationen ansprechen. Gott ist der ewig Seiende. Er ist der Unveränderliche. Er ist der Ich Bin. Und Jesus Christus bezeugt das von sich selbst. 7-mal lesen wir im Johannesevangelium von diesem Ich Bin. Johannes 6, Vers 35: Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Johannes 8, Vers 12: Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Johannes 11, Vers 25 und 26. Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Johannes 10, Vers 1 und Vers 9. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe hineingeht, sondern anderswo hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Johannes 10, Vers 11: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Johannes 12, Vers 46: Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Johannes 14, Vers 6: Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes 15, Vers 5: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Im 8. Kapitel des Johannesevangeliums fordern die Juden Jesus heraus, indem sie ihm vorwerfen, er sei ein Samariter, das heißt ein Angehöriger eines religiösen Mischvolkes, das die Juden verachteten. Ja, noch mehr, er sei von einem Dämon besessen. Vers 48. Als Jesus ihnen antwortet, stellen sie Jesus als Aufschneider hin. Vers 53. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Und die Propheten sind gestorben. Was machst du aus dir selbst? Darauf antwortete Jesus in den Versen 56 bis 59. Abraham, euer Vater, jubelte, als er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Hier offenbart sich Jesus Christus als der Ich Bin des Alten Testaments, als der ewig Seiende. Die Reaktion der Juden war entsprechend in Vers 59. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Dafür wollten sie ihn steinigen, ihn töten. Der Schreiber des Hebräerbriefes bringt diese Tatsache so zum Ausdruck in Kapitel 13, Vers 8. Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und in Ewigkeit. Im Buch Sacharja finden wir Bibelstellen, die auf den Herrn Jesus als den Jahwe hinweisen. So lesen wir in Sacharja 12, die Verse 8 bis 10, dass Jahwe, der ewig Seiende, von Menschen durchbohrt werden würde. An jenem Tag wird der Jahwe die Bewohner von Jerusalem beschirmen. Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. In Sacharja 14, die Verse 3 bis 4, dann wird Jahwe ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen, wie er schon immer gekämpft hat am Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Und der Ölberg wird sich von seiner Mitte aus nach Osten und nach Westen spalten. Hier wird prophetisch von dem Herrn Jesus gesprochen, wenn er kommt, um sein tausendjähriges Reich zu errichten. Da wird er mit seinen Füßen auf dem Ölberg stehen und dieser wird sich spalten. Auch hier wird von dem Jahwe gesprochen. Und in Sacharja 3, Vers 2, und Jahwe sprach zum Satan, der Jahwe wird dich bedrohen, Satan. Jahwe spricht zu Jahwe. Hier spricht der Sohn vom Vater, noch nicht deutlich offenbart im Alten Testament, aber dennoch schon erkennbar. Neben Gott hat nur Gott Platz. Der Prophet Daniel sah Jesus als den zukünftigen König, kommend mit den Wolken des Himmels. Ich schaute in Gesichten der Nacht, und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen, und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben, und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Daniel 7, die Verse 13 bis 14. Der König und Prophet David sah noch mehr. Er sah Jesus zur Rechten Gottes sitzen. Zur Rechten Gottes ist der Platz bei Gott, dem Vater, auf dessen Thron. So sagt David in Psalm 110, Vers 1, Spruch des Herrn für meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe, zum Schemel deiner Füße. Zunächst bezieht Jesus nur die Aussage Daniels auf sich. Das war kein Problem. Das konnte man noch akzeptieren. Das war ja die allgemeine Hoffnung der Juden. Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 30, Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Das war die alttestamentliche Verheißung auf den Nachkommen des Königs David, der einmal im tausendjährigen Reich König sein sollte. Mit der Aussage Davids in Psalm 110, Vers 1, hatte Jesus seine Zuhörer zunächst nur herausgefordert, über seine Person nachzudenken. Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er sein Sohn? Matthäus 22, Vers 45. Bei seiner Gerichtsverhandlung vor dem Hohepriester und dem Hohen Rat in Jerusalem aber bringt Jesus diese beiden Aussagen im Blick auf seine Person zusammen. Die Ankläger Jesu konnten zunächst keinen Anlass finden, aus dem sie Jesus hätten anklagen können. Markus schreibt dazu in Markus 14, die Verse 55 und 56: Die Hohepriester aber und der ganze Hohe Rat suchten Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen, und sie fanden keins. Denn viele legten falsches Zeugnis gegen ihn ab, und die Zeugnisse waren nicht übereinstimmend. Jesus hatte zu all diesen Anschuldigungen, die einfach unhaltbar waren und sich zum Teil widersprachen, geschwiegen. Dann kam dem Hohepriester der Gedanke, Jesus auf seine Gottessohnschaft anzusprechen. Würde Jesus sich als Sohn Gottes ausgeben, könnte man ihn der Gotteslästerung bezichtigen und zum Tod verurteilen. Deshalb fragt er ihn: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Markus 14, Vers 61. Matthäus drückt das noch stärker aus, wenn er schreibt, dass der Hohepriester Jesus gefragt hat: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Auf diese Frage antwortet Jesus in Matthäus 26, Vers 64: Du hast es gesagt. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Jesus macht hier deutlich: Ich bin nicht nur der Nachkomme Davids, sondern auch Gottes Sohn mit dem Anrecht auf den Platz zur Rechten Gottes. Ich bin der, von dem David sagt: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße. Die Reaktion seiner Ankläger war überdeutlich. Nun hatten sie aus ihrer Sicht eine Rechtfertigung, um Jesus zu töten. Matthäus 26, die Verse 65 bis 68. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Er hat gelästert, was brauchen wir noch Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Lästerung gehört. Was meint ihr? Sie aber antworteten und sprachen: Er ist des Todes schuldig. Dann spien sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige aber schlugen ihn ins Gesicht und sprachen: Weissage uns Christus, wer ist es, der dich schlug? Lukas bezieht seinen Bericht über das Verhör Jesu allein auf diese Aussage Jesu. Er schreibt in Lukas 22, die Verse 66 bis 71: Und als es Tag wurde, versammelte sich die Ältestenschaft des Volkes, hohe Priester sowie Schriftgelehrte, und führten ihn hin in ihren hohen Rat und sagten: Wenn du der Christus bist, so sage es uns. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich es euch sagte, so würdet ihr nicht glauben. Wenn ich aber fragen würde, so würdet ihr mir nicht antworten. Von nun an aber wird der Sohn des Menschen sitzen zu Rechten der Macht Gottes. Sie sprachen aber alle: Du bist also der Sohn Gottes? Er aber sprach zu ihnen: Ihr sagt es, ich bin es. Sie aber sprachen: Was brauchen wir noch Zeugnis? Denn wir selbst haben es aus seinem Mund gehört.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben die dritte von insgesamt 4 Lesungen aus dem Taschenbüchlein von Markus Rudisiele mit dem Titel Wer war Jesus? Was die Bibel über ihn sagt. Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de.
Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001 und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.